Radio 1.
Sein Name, der steht seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer für die Verteidigung, die unbedingte Verteidigung der Meinungsfreiheit. Salman Rushdie, nachdem er in dem bewegenden Memoir Knife das Messerattentat auf ihn von 2022 verarbeitet hatte, ist der Schriftsteller zur Fiktion zurückgekehrt. Und wir haben damals mit ihm darüber gesprochen, dass es etwas war, was er sich gar nicht vorstellen konnte, dass er je wieder fiktive Geschichten wird schreiben können, nach dem, was ihm da passiert ist. Insofern ein Buch, über das wir uns aus mehreren Gründen gefreut haben. Die 11. Stunde heißt dieser neue Erzählungsband, der eigentlich so ein kleines Wunder ist. Und Salman Rushdie war gerade in der Stadt und Gesa, du durftest ihn treffen.
Aha.
Wie war's?
Ja, ich hatte mir das alles ganz kompliziert und vielleicht auch so ein bisschen klemmig vorgestellt. Denn klar, wo Salman Rushdie auftaucht, da sind x Personenschützer vor Ort. Es geht ganz, ganz viel um Sicherheitskonzepte. Und er kam dann auch frisch vom Flughafen, beziehungsweise nach einer sehr anstrengenden Anreise, weil nämlich gerade am BER gestreikt wurde, musste er dann noch von Frankfurt am Main mit der Bahn kommen, war deutlich gejetlaggt, aber als er dann erstmal da war er total entspannt und ganz schnell auch so richtig, ja fast verschmitzt, bester Dinge. Wir haben uns in so einem piekfeinen Hotel in bester historischer Lage getroffen und da lag natürlich die Frage auch nahe, was er denn eigentlich mit der Stadt Berlin verbindet.
Oh, I've always really liked coming to Berlin. It's a great city.
Oh, ich bin immer sehr gerne nach Berlin gekommen. Es ist eine großartige Stadt und ich hatte hier sehr viele außergewöhnliche Erlebnisse. Und ich war sogar bei der Jubiläumsfeier zum Fall der Mauer hier. Das war eine Sache, die man nicht vergisst. Ich erinnere mich auch, dass ich mehr als einmal hierher kam, um Günter Grass zu besuchen und sogar eine Fernsehsendung mit ihm zu machen. Mich verbinden eine Menge Geschichten mit Berlin und es ist eine großartige Stadt. Ich war auch mehrfach zu Zeiten des Kalten Krieges hier. Ich erinnere mich gut auch an dieses Berlin.
So I remember that Berlin as well.
Salman Rushdie, als Sie in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels angenommen haben, da haben Sie gesagt, man solle schlechte Rede mit besserer Rede begegnen. Aber in einer Welt, in der autoritäre Stimmen lauter denn je sind, in Europa genauso wie in Amerika, da fühlt sich diese Strategie doch irgendwie seltsam unangemessen an, oder? Also kämpft die Literatur da nicht eine Art verlorenen Kampf?
Ich weiß nicht, ob es ein verlorener Kampf ist. Ich meine, ich versuche immer, nicht zu viel von dem zu behaupten, was Literatur leisten kann. Wissen Sie, was sie nicht leisten kann, ist die Welt zu verändern. Das tut sie nur sehr selten. Aber was sie tun kann, ist, irgendwie gerechtere und interessantere Wege zu finden, über die Welt nachzudenken. Und das kann langfristig vorteilhafte Auswirkungen haben. Daran sollten wir glauben. Und ich denke, dass ich das gemeint habe, als ich sagte, man solle bessere Geschichten erzählen. Wissen Sie, wir Schriftsteller sind die Hüter der Geschichten. Es ist unsere Aufgabe, die Geschichten zu erzählen und zu verteidigen. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass ich nach langer Zeit, nach etwa 30 Jahren, wieder ein Buch mit Geschichten geschrieben habe. Denn das Tolle an einer solchen Sammlung ist, dass sie es einem ermöglicht, ganz verschiedene Aspekte seiner Kunst zu präsentieren. Man kann zeigen, ich kann dies tun. Oder hier ist etwas, das völlig anders ist und hier ist noch etwas anderes. Und es ist ein bisschen wie eine Pralinenschachtel, wissen Sie? Und diese Pralinenschachtel, die ist voll von wirklich, wirklich wichtigen Themen.
And it's a kind of like a box of chocolates.
Bei diesen Pralinen, wie Sie es nennen, da geht es um Bombay, da geht es um Cambridge, mitunter geht es aber auch um sehr berühmte Künstler, wie Kafka zum Beispiel, Goya oder Bosch. Die Geschichten lesen sich mitunter fast sogar wie so eine persönliche Bestandsaufnahme. Ist die 11. Stunde vielleicht sowas wie Ihr intimstes Buch?
I certainly think it feels very close to me.
Es fühlt sich mir auf jeden Fall sehr nahe an. Viele der Dinge, über die ich mein Leben lang nachgedacht habe, haben in dieser Sammlung eine Version ihrer selbst gefunden. Um nur mit den Schauplätzen zu beginnen. Ich habe große Teile meines Lebens in drei Ländern und in drei Städten gelebt. In Bombay, in London und in New York. Und es gibt dort eine indische Geschichte, eine britische Geschichte, eine amerikanische Geschichte und dann gibt es ein oder zwei Geschichten, die in unbenannten Städten spielen. Der Grund dafür ist, dass ich dachte, dass diese Art von Geschichten nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind. Man kann sie so ausgestalten, dass sie an mehr als einem Ort spielen könnten. Also nennt man den Ort dann nicht.
made to apply to more than one place. So then you don't name the place.
Zwei dieser fünf Geschichten, nämlich Im Süden und Der alte Mann in der Piazza, die wurden bereits vor einiger Zeit im New Yorker veröffentlicht. Die drei längeren Novellen, die sind neu. Wenn Sie diese älteren Geschichten jetzt noch einmal lesen, haben Sie das Gefühl, dass sie sich jetzt vielleicht anders anfühlen? Wie passen die zu den neuen Geschichten?
Nein, im Gegenteil. Ich finde, dass die beiden Kurzgeschichten sehr gut zu den neuen, längeren Geschichten passen und wie deren Buchstützen funktionieren. Sie sind zwar älter, aber ich finde nicht, dass sie sich in ihrer Textur oder Qualität unterscheiden. Und ich finde einfach, sie verdienen es, in der Sammlung zu sein. Es gibt andere Geschichten von mir, die ich nicht in die Sammlung aufgenommen habe, weil sie thematisch nicht zu passen schienen. Aber diese beiden taten es. Die erste Geschichte im Buch, In the South, die in der Stadt spielt, die ich immer noch Madras nenne und die man eigentlich Chennai nennen sollte, entspringt einem Erlebnis, an das ich mich noch immer sehr gern erinnere. Ich war vor vielen, vielen Jahren, vielleicht vor 20 Jahren in dieser Stadt und traf diesen alten Herrn, der auf fantastische Weise verschroben war. Er war unglaublich mürrisch. Er hatte wegen allem schlechte Laune. Er war schlecht gelaunt, weil er am Leben war. Er war schlecht gelaunt wegen der Tatsache, dass all seine Freunde gestorben waren. Er mochte das Wetter nicht und dennoch war er sehr unterhaltsam. Er war irgendwie entzückend mürrisch und so dachte ich mir, ich verdopple ihn, mache aus ihm zwei Personen und lasse sie sich gegenseitig anmeckern. Es begann also mit einer Person, die ich traf und wurde zu zwei Personen, die ich mir ausgedacht habe. Und es war wirklich unterhaltsam, die Geschichte zu schreiben.
And it was kind of really an enjoyable story to write.
Lassen Sie uns doch gerne mal über das Konzept der Rache sprechen. Es gibt in diesem Buch mehrere Charaktere, für die ist Rache praktisch heilig. Und da sind wir auch irgendwie froh zu sehen, wie solche Figuren Rache nehmen. Aber als Schriftsteller sagen Sie, da halten Sie nicht viel von Rache. Als literarisches Konzept mögen Sie es trotzdem, oder?
Oh, well.
Rache auf dem Papier ist eine viel sanftere Angelegenheit als Rache im wahren Leben. Und sie kann weit erfreulicher sein. In der Geschichte The Musician of Kahani geht es um eine wunderbare, talentierte junge Musikerin, die den Fehler begeht, in eine albtraumhafte Milliardärsfamilie einzuheiraten. Sie wird von dieser Familie sehr schlecht behandelt, bis sie sich wunderbar rächt. Die Leser fiebern die ganze Zeit über mit ihr mit. Und ich denke, dass es keine so schlechte Sache ist, wenn Milliardäre ihre gerechte Strafe bekommen. Leider passiert das nur in Geschichten.
Das sagt Salman Rushdie über seinen neuen Erzählungsband Die elfte Stunde. Und den zweiten Teil des Gesprächs, den hören wir gleich nach Superspace Feeling von Superspace. Sie hören die Literaturagentinnen hier auf Radio 1 und Radio 3. Gisa, du hattest das Glück, Salman Rushdie zu treffen, mit ihm zu sprechen über seinen neuen Erzählungsband Die elfte Stunde. Und man weiß ja dann immer, man hat so begrenzte Zeit, hat wahrscheinlich 1000 Fragen. Was wolltest du noch unbedingt von ihm wissen?
Also was mich total interessiert hat, ich hatte gerade so ein Interview im Guardian mit ihm gelesen und da hat er so schön beschrieben, dass er so leid ist, immer so als die Meinungsfreiheits-Barbie zu gelten. Und eine Erzählung in diesem Band, die letzte nämlich, da geht es auch um Kommunikation, um Meinungsfreiheit. Der alte Mann in der Piazza heißt diese Geschichte und ich wollte von ihm wissen, was diese Geschichte genau zu tun hat mit seiner Aussage, er sei es leid, die Meinungsfreiheits-Barbie zu sein und was das überhaupt bedeute.
What's happened to me over the years is that I've
Das ist einfach das, was mir im Laufe der vergangenen Jahre passiert ist. Die Leute erwarten, dass ich immer wirklich weise und brillante Dinge über die freie Meinungsäußerung zu sagen hätte. Und eigentlich ist das Einzige, was ich zur freien Meinungsäußerung zu sagen habe, dass ich dafür bin. Und ich möchte nicht immer die erste Anlaufstelle sein, wenn es irgendwo ein Problem mit der Meinungsfreiheit gibt. Die Leute sollten inzwischen wissen, was ich denke. Und ich habe nicht mehr sonderlich viel Neues dazu zu sagen. Aber diese Geschichte, The Old Man in the Piazza, kommt einer Allegorie von allen Geschichten in dieser Sammlung wahrscheinlich am nächsten. Und es geht nicht so sehr um freie Meinungsäußerung, sondern um einen Zusammenbruch der Kommunikation. Die Geschichte handelt von einer namenlosen Stadt in einem namenlosen Land. Der Grund dafür ist, dass die Geschichte an vielen Orten spielen könnte. Sie ist nicht spezifisch, denn ich beschreibe, was auf der ganzen Welt passiert. Wir werden schlecht darin, miteinander zu kommunizieren. Die Risse in unseren Gesellschaften werden tiefer und breiter. Und selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen, fällt es uns schwer, einander zu verstehen oder miteinander zu kommunizieren. Und darum geht es in der Geschichte. Und was sie andeutet, ist, dass dieser Umstand unsere Gesellschaft in große Gefahr bringt. Wenn man an einem Punkt ankommt, an dem die eigene Sprache nicht mehr die Brücke zwischen einem selbst und seinen Nachbarn ist, dann ist das eine gefährliche Situation.
At which your language is no longer the bridge between you and your neighbors, you know, then that's a dangerous situation.
Die 11. Stunde, das ist die letzte Stunde vor Mitternacht, also vor dem Ende. Sie selbst sind jetzt 78 Jahre alt, haben im August 2022 den Tod also wirklich buchstäblich ins Gesicht gesehen. Hat sich eigentlich Ihre Beziehung zum Tod oder zur Sterblichkeit verändert?
Well, I think what happens when you've had...
Was passiert, wenn man eine Art Nahtoderfahrung hatte, ist, dass man eine Idee davon bekommt, was auf einen zukommt. Und auch einfach älter zu werden bedeutet natürlich, dass sich die Beziehung zum Tod verändert, weil man sich nahe ist und quasi nebeneinander eingezogen ist. Aber was mich am meisten interessierte, war diese Vorstellung, wie Menschen an den letzten Akt des Lebens herangehen. Wie wenn man sich im 5. Akt des Stücks befindet. Es gibt einen wunderbaren Essay des palästinensischen Intellektuellen Edward Said namens On Late Style, in dem er anhand von Beispielen, meist aus der klassischen Musik, darüber spricht, wie große Künstler mit dieser Zeit umgegangen sind. Und er stellt einige, die mit Gelassenheit und Resignation und Frieden an die Sache herangehen, anderen gegenüber, die darüber empört sind. Aber selbst die Empörung kann seltsame Formen annehmen. Zum Beispiel Beethoven. Nehmen wir Beethovens wirklich schlechte Laune im Alter. Er hasste es, taub zu sein, er hasste es, alt zu sein, er war wütend. Aber was hat er mit dieser Wut gemacht? Er schrieb die 9. Sinfonie, die auf der Ode an die Freude basiert. Aus einem Zustand der Wut heraus schuf er also dieses großartige Musikstück über die Freude. Viele der Charaktere in meinen Geschichten müssen sich diese Frage stellen und damit umgehen. In gewisser Weise ist es das, worum es in dem Buch wirklich geht. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es kein Entweder-Oder sein muss. Es muss nicht Frieden oder Wut sein. Es kann beides sein. Man kann am Dienstag wütend und am Donnerstag friedlich sein und dann am Wochenende wieder wütend. Es können also einfach zwei Zustände sein, die beide unser Zustand sein können, wenn wir alt sind und dem Ende der Geschichte entgegenblicken.
Salman Rushdie, wo stehen Sie im Moment emotional? Also ich meine jetzt jenseits dessen, dass Sie gerade etwas gejetlaggt sind. Was bedeutet Ihnen dieser Band, diese 11. Stunde? In gewisser Weise ist das ja nach The Knife eine Art Befreiung, wie so eine Art Rückkehr, vielleicht sogar ein Neuanfang?
Yeah, what I felt is that the moment I finished writing the memoir.
Definitiv. In dem Moment, als ich die Memoiren Knife fertiggeschrieben hatte, hatte ich das Gefühl, mich nicht nur mit diesem Thema befasst zu haben, sondern auch ein Hindernis für mich aus dem Weg geräumt zu haben. Und fast sofort kamen die Geschichten zu mir zurück. Am Ende sagt das Buch wohl, ich bin zurück und ich hoffe, dass noch einige weitere Bücher kommen werden.
Die Geschichten, die Salman Rushdie nach dem Attentat wieder schreiben konnte, die ersten, die können Sie jetzt lesen im Erzählungsband. Die 11. Stunde ist im Penguin Verlag erschienen. Dieses Buch aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Das Buch hat 288 Seiten und kostet 26 €.